Ihr Lieben, ich lese uns den Text für die Predigt vor. Er kommt heute. Das ist eine ganz bekannte Geschichte. Wahrscheinlich wäre es sogar hilfreich gewesen, wenn die Kinder noch da wären. Die kennen es auf jeden Fall. Aus Lukas 19 lese ich uns kurz den Predigttext vor in der Übersetzung der Basisbibel. Jesus kam nach Jericho und ging durch die Stadt. Dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können. Denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Sofort stieg Zachäus vom Baum herab. Voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm: Heute bist du gerettet worden, zusammen mit allen, die in deinem Haus leben, denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Wir halten einen Moment Stille und bitten um Gottes Segen für die Predigt. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen.
Amen.
Zachäus, eine der ganz bekannten Geschichten, also in jeder Kinderbibel drin. Ich hatte mir vor einigen Monaten mal gebraucht, eine von den alten Kinderbibeln bestellt, nur um dann festzustellen, dass es so eine Sammelausgabe war und ganz wenig Bilder drin. Und die schönen Bilder, die man noch so von früher im Gedächtnis hat, die haben da gefehlt. Naja, ich habe es mal ausgedruckt, also vielleicht ist manchen auch noch bekannt. Das war in der Kinderbibel, die ich noch aus den 90ern kenne. Jesus und Zachäus, der kleine Mann auf dem Baum, der Zolleinnehmer, ganz bekannte Geschichte. So. Oft gar nicht so leicht mit den bekannten Geschichten, weil man ja dazu neigt zu denken, ja, kenne ich ja schon, weiß ich schon, weiß vielleicht auch schon, was die Lektion dieser Geschichte ist. Und ich bin ja Vertreter der Ansicht, man kann in der Bibel immer wieder auch neu etwas entdecken, neue Schätze heben, neue Erkenntnisse gewinnen, vielleicht auch mal in dem, was man schon ganz lange kennt. Auch die alten Geschichten lesen sich mit neuen Augen sehr fruchtbar. Die Geschichte von Zachäus ist ja also offensichtlich eine Geschichte der Bekehrung, kann man sagen, eine Geschichte eines Lebenswandels. Vorher war es so, er begegnet Jesus, danach ist es anders. Es ist auch eine Geschichte der Aufsuchung und der Rettung eines Verlorenen. So formuliert es Jesus. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Und ganz viele Aspekte dieser Geschichte sind ja schon bekannt, hört man immer mal wieder aus dem Neuen Testament. Wie war denn das? Naja, wir schauen mal rein. Ich mache es nicht zu ausführlich. Wir wissen, Zachäus ist Zolleinnehmer. Und die meisten hier haben sicherlich auch schon öfter gehört, was das bedeutet in der damaligen Zeit, nämlich ich arbeite mit der römischen Besatzungsmacht zusammen, lebe davon, dass ich quasi auf die Steuern, den Zoll, den ich einnehmen muss, noch was draufschlage. Also ich lebe von Korruption und bin dementsprechend bei meinen Landsleuten wahnsinnig unbeliebt. Nicht nur, weil ich die Leute um ihr Geld bringe, sondern auch, weil ich quasi mit der Besatzungsmacht zusammenarbeite. Also ein Verräter. Da ist man unten durch. Gutes Geld, schlechtes Ansehen. Unbeliebt und reich. Was noch dazu? Zachäus ist klein, das haben wir gehört, steigt dann auf diesen Maulbeerbaum, die bei uns so nicht wachsen, aber auch das hat man vielleicht schon gehört, ne? Hoher Baum, aber der schon relativ niedrig starke Äste auswirft, sodass man auch mit niedriger Körpergröße darauf klettern könnte. Schönes, dichtes Blätterdach, dass man selbst nicht so gut gesehen wird. Ja. Da macht Jesus ihm ja auch einen Strich durch die Rechnung, blickt ihn direkt an und sagt seinen Namen. Zachäus. So. Und Zachäus hat offensichtlich von Jesus gehört, ist sehr neugierig, will wissen, was es mit ihm auf sich hat. Und man kann auch lesen, wir sind hier im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, wer ein kleines Stück nach vorne schlägt, kann lesen, was direkt beim Einzug in Jericho passiert, nämlich die Heilung des blinden Bartimäus. Auch eine ganz, ganz eindrückliche Geschichte in der Kinderbibel, mit diesem Blinden, der auf einmal sehen kann, weit aufgerissene Augen. Das passiert, als Jesus in die Stadt reinkommt. Da waren ohnehin schon Leute, die ihn sehen wollten, aber jetzt ist richtig Rummel. Jesus geht durch die Stadt, kommt hindurch, Zachäus bekommt es mit und macht sich auf den Weg. Auch interessant, offensichtlich hat er die Zeit, nicht ganz dringend arbeiten zu müssen, sondern kann sich eben Jesus angucken. Wir haben gehört, er ist ein Oberer, also ein Vorgesetzter unter den Zolleinnehmern. Er hat andere, die für ihn arbeiten. So. Und dann geht es ganz schnell. Jesus, naja, nicht verlegen, lädt sich selbst einfach mal ein. Im Lukas-Evangelium, da kommt das relativ häufig vor, es wird viel gegessen. Ganz interessant, was Lukas-Evangelium mal durchschaut, Jesus ist ständig am Essen. Entweder auf dem Weg zum Essen oder beim Essen oder auf dem Weg von dem Essen wieder zurück. Deswegen auch diese Zuschreibung, ne? Ein Fresser und Säufer, wie es in der Lutherbibel steht. Das haben die Leute über Jesus gesagt. So, lädt sich bei Zachäus ein. Und Zachäus ändert sein Leben. Geht ja relativ zügig hier. Wir wissen ja auch nicht viel über ihn als Person, über seine Geschichte. Und ganz interessant ist ja, was ereignet sich denn nun, als Jesus bei Zachäus zu Hause ist? Ist das einfach jetzt die große Freude, Ekstase und Zachäus sagt, ja, jetzt mache ich alles anders. Ich denke, da gehört noch mehr dazu. Also hier muss ja was passieren, was zu einer anhaltenden Lebensveränderung führt. So, und das ist mein erster Punkt. Also, wir sind hier Zeugen einer Lebenswende. Also Zachäus ändert sein Leben. Wie, warum, wie war es vorher? Tja, wir werden sehen. Wir würden heute in der christlichen Sprache sagen, eine Art Bekehrung, Buße. Also ich schlage einen anderen Weg ein, ich kehre um. Und das Interessante hier ist ja, auch das ist keine Neuigkeit, Jesus kommt nicht zu ihm, weil Zachäus sein Leben ändert. Jesus wartet nicht, bis dieses ungerechte Leben in Ordnung gebracht wurde. Nein, er geht einfach zu ihm. Jesus kommt in sein Haus, mitten in sein Leben hinein und dann wird etwas Neues möglich. Ja, wir kennen ja dieses Lied, das steht in roten Gesangbüchern. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Und so weiter. So ist es hier. Jesus lädt sich ein. Zachäus muss nicht erst beweisen, dass er besser sein kann. Jesus kommt und das führt zu einer Änderung. Tja, ganz interessantes Phänomen mit der Bekehrung. Wir haben das ja so im Kopf, ne, mit den Evangelisationsveranstaltungen, wie es da eben so war in den 90ern, 2000ern. Und dann kommen Menschen vor zum Kreuz als ein Ausdruck davon, dass sie gerne Gott in ihrem Leben Platz machen möchten, dass sie sich wünschen, dass sich etwas ändert, dass sie vielleicht erkennen, dass ja, in meinem Leben was nicht in Ordnung ist. Und dann eine Wende, Bekehrung. Das hat auch dazu geführt, dass sich der Gedanke sehr breit gemacht hat, dass mein Glaubensweg auch unbedingt meine eigene Entscheidung erfordert. Ich weiß das, weil ich früher auch so gedacht habe. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich 14 Jahre alt war, da ging es an meine Konfirmation ran. Und mir war es immer wichtig, naja gut, also ich habe schon verstanden, was das bedeutet mit der Konfirmation. Ja, man stellt sich dann vorne hin und bekennt dann mal vor allem, dass man an Gott glaubt. So, und ich wollte auch konsequent drin sein. Also wenn ich sage, will ich es auch meinen. Also habe ich das dann auch mal gemacht, wie ich so gehört habe, zu Gott gebetet. Herr Jesus, ich möchte, dass mein Leben jetzt zu dir gehört. Und ich möchte auf deinem Weg gehen. Ja. Und dann macht er das, ne? Erst später habe ich dann festgestellt, naja, ist eigentlich Quatsch. Ich habe gedacht, hier, ich habe eine Entscheidung getroffen für Jesus und jetzt geht's los. Und im Rückblick habe ich gemerkt, ja, eigentlich ist ja das, was ich da gesagt habe, gemeint habe zu entscheiden, ist ja die Konsequenz von dem Arbeiten Gottes an mir schon viel, viel lange vorher. Ja, also so wird ein Schuh draus. Gott arbeitet an uns, er ruft uns im Leben. Mal lauter, mal leiser, er ruft uns. Nicht immer können wir es hören, nicht immer wollen wir es hören, aber er ruft uns und bereitet uns auch darauf vor. Gott hat seinen eigenen Zeitplan. Und so ist es auch hier bei Zachäus. Es laufen die Dinge darauf hinaus. Er begegnet Jesus, er begegnet Gott noch einmal ganz neu. Und das bringt ihn dazu. Gottes Wirken ist es nicht die Entscheidung von Zachäus. Gottes Wirken ist es, dass er jetzt einen neuen Blick auf sein Leben wirft und anders leben möchte. Wir schauen zurück auf seine Vergangenheit und über die wissen wir ja gar nichts. Ne? Also da wissen wir nichts. Wie ist es Zachäus ergangen bis zu diesem Moment? Wir können uns etwas herleiten. Über seinen Beruf wissen wir, dass er reich und unbeliebt war. Dass die Leute, mit denen er sich abgegeben hat, seine, sagen wir, vermeintlichen Freunde, der war ja nicht dumm, der weiß schon, die sind bei ihm, weil er Geld hat, weil es da was Gutes zu essen gibt. Und wäre das Geld weg, wären die falschen Freunde auch weg. Fangen wir noch weiter vorne an. Zachäus ist klein. Und es macht ja was mit einem. Ich habe mal jetzt in Vorbereitung auf die Predigt mal so quer geschaut, was auch so an Predigthilfen für diesen Sonntag da im Umlauf war. Und der Gedanke hat sich sehr durchgeschlagen. Ja, also der Zachäus, er ist ein kleiner Mann, hat bestimmt schon sein ganzes Leben lang auf irgendeine Art und Weise auch drunter leiden müssen. Vielleicht Schon in der Schule haben ihn auch nicht gehänselt. Vielleicht hat er es nicht so leicht gehabt mit dem weiblichen Geschlecht. Wer weiß. Tja, auf jeden Fall hat es sein Leben etwas benachteiligt. Und aufgrund dieser Benachteiligung lag dann diese Jobwahl sehr nahe. Dann macht das eben mit den Römern. Ja? Also die Großen. Ganz schlau, da hat er was zu bieten und dann geht es ihm gut. Die anderen, die wollten ja nichts von ihm wissen. Er ist klein. Das Thema der Benachteiligung ist ein großes Thema in unserer Zeit. Viele haben es bestimmt mitbekommen. So in den letzten 10 Jahren ist es dann aus Amerika sehr rübergeschwappt, auch hier an unseren Universitäten. Benachteiligung im Leben auf verschiedene Arten und Weisen. Und es ist dann auch in so einer Pseudowissenschaftlichkeit ja auch verwurstet worden. Ne? Also inwiefern bin ich denn in meinem Leben benachteiligt gegenüber anderen? Und wie sind diese Missstände wieder gerade zu rücken? Ja, also da geht es auch um dieses große Wort Diskriminierung. Kennen wir. Das ist seit länger als 10 Jahren so gefühlt in aller Munde. Alle sind auf irgendeine Weise diskriminiert oder nicht. Benachteiligt. Und an der Universität, da sind dann diese Denkgebäude schön ausgeformt worden. Also wer ist alles in welcher Weise benachteiligt? So. Das ist eine ganz spannende Idee. Und letztlich, das muss man dazu sagen, die gleiche Idee, die letztlich auch anderen großen Denkgebäuden zugrunde liegt. Von der Idee, das ist ja zur Ideologie nicht so weit. Und letztlich, manche reden vom Neomarxismus. Die Denke ist, es gibt quasi immer 2 Gruppen. Die einen sind benachteiligt, die Unterdrückten, und die anderen sind die, die Benachteiligung ausüben, die Unterdrücker. Und das kann man dann auf alle möglichen Lebenslinien durchspielen. Bin ich benachteiligt, weil ich eine Behinderung habe? Bin ich benachteiligt, weil ich eine Frau bin? Bin ich benachteiligt, weil ich nicht heterosexuell bin? Bin ich benachteiligt, weil... Es gibt auch viele dieser Linien, die man ziehen könnte. Und an der Universität, da spricht man dann, muss man sich jetzt nicht merken, ist alles okay. Man spricht vom Intersektionalismus, das bedeutet Kreuzung, also mehrere von diesen Benachteiligungen überschneiden sich. Ich bin dann quasi doppelt oder dreifach oder vierfach benachteiligt. Das ist die Denke. So. Und das gleiche Muster sehen wir nämlich hier bei Zachäus auch. Der kleine Mann. Ne? Dem alle dann ja, ein bisschen schief angeguckt haben, nichts Gutes wollten. Wie schaue ich in Umständen von Benachteiligung auf mich selbst und mein Leben? Und das ist ja das Ding. Wenn ich mich auf diesen Weg begebe, dann ist mein Blick auf mich selbst gerichtet. Wir alle kennen das auf irgendeine Weise. Jeder Mensch ist ja in irgendwas nicht so gut und nicht so gesegnet wie andere. Jeder von uns ist auf irgendeine Weise benachteiligt. Aber lasse ich das zu meiner ganzen Identität werden? Also schaue ich dann nur auf mich und sehe quasi, was bei mir schlechter ist als bei den anderen. Was die anderen mir Böses tun oder was mir eben so viel schwerer fällt und anderen so viel leichter. Wir würden heute sagen, es führt in eine Opfermentalität. Und das muss man ja gerade rücken. Natürlich gibt es Menschen, viele Menschen, die wirklich im Leben benachteiligt sind und es dramatisch schwer haben. Das gibt es. Und das wollen wir auch nicht kleinreden. Solchen Menschen gehört unser Mitgefühl und unsere Barmherzigkeit. Aber lasse ich daraus eine schädliche Identität, ein schädliches Selbstbild werden. Ich bin immer nur benachteiligt, alle sind gegen mich, ich kann ja nicht so wie die anderen, weil. Und dann hat man immer eine Sache, über die man sich schön aufregen oder jammern kann. Immer ein Grund, warum es nicht so geht, wie ich es gerne hätte. Immer ein Grund, warum vielleicht Gott mir was schuldet oder es nicht so gut mit mir meint. Immer ein Grund, der auch die Dankbarkeit in meinem Leben einfach zerdrückt. Ich, der Benachteiligte. Ich, der Vergessene. Ich, der Schmerzversehrte. Was auch immer. Opfermentalität. Und ja, es gibt Opfer, die ganz, ganz schweres durchmachen, aber das zur Identität werden zu lassen, das ist, ich würde sogar sagen, gar nicht im Sinne Gottes. Wo geht unser Blick hin? Auf uns selbst und auf das Negative in unserem Leben? Oder geht er hin zu Gott und auf das Gute, was uns geschenkt ist? Das ist, wie ich am Anfang gesagt habe, auch eine Art der Lebenshaltung. Und das wird sich auswirken, mit welcher Glückseligkeit ich durch mein Leben gehe. Habe ich immer nur mich und meine Nachteile im Blick oder das Gute, was Gott mir schenkt. Es ist toll zu sehen, wenn Menschen, die tatsächlich eine große Benachteiligung im Leben haben, ja? Also denken wir an manche chronische Krankheiten oder körperliche Behinderungen oder großen klassischen Einschränkungen, bin ich blind oder taub oder was nicht alles. Wenn Menschen das überwinden, ist das falsche Wort, aber wenn sie lernen, damit zu leben und trotzdem sich eine positive Lebenshaltung zu bewahren und zu merken, ich kann so ein Leben auch mit Freude führen, was ist das für ein tolles Beispiel und für eine Ermutigung. Und jetzt kommen wir zu Zachäus, der kleine Mann. Vielleicht ist es so. Vielleicht hat er immer unter seiner Körpergröße gelitten. Vielleicht war er der Außenseiter, hatte keine Freunde. Und vielleicht hat ihn das irgendwie dann zur Zusammenarbeit mit den Römern gebracht. Dann hat er sich damit arrangiert, reich und unbeliebt. Das ist jetzt mein Leben. Aber die Einschränkung, die für seine Benachteiligung, für sein Leben verantwortlich ist, ist die gleiche Einschränkung, die Gott jetzt gebraucht, um ihn zur Begegnung mit Jesus zu führen. Der kleine Zachäus auf dem Baum, er begegnet Jesus. Und da war es dann kein Unfall mehr, dass er nicht so hoch gewachsen ist, sondern Gott benutzt es. Wir können nicht sagen, ob Gott jetzt bei jedem die Körpergröße ganz genau einstellt. Das steht nicht in der Bibel. Aber dass er unsere Umstände benutzt, um uns zu ihm zu führen und um durch uns zu wirken, das können wir sagen. Wie geht es jetzt weiter? Damit komme ich zum Schluss. Er sagt ja, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich ab und dann alles, was ich zu viel abgenommen habe, will ich vierfach zurückzahlen. Also wie diese Rechnung aufgehen soll, habe ich nicht verstanden. Aber ganz interessante Beobachtung dazu, die ich noch gemacht habe. Im Alten Testament sind ja alle möglichen Strafen und Wiedergutmachungen bei den Gesetzen mit festgeschrieben. Da steht zum Beispiel auch, wenn ich jemanden ausbeute, dann muss ich zurückzahlen plus ein Fünftel, also 120%. Das wäre die Wiedergutmachung dafür, dass ich jemanden ausbeute oder hintergehe finanziell. Was Zachäus jetzt vorschlägt, nämlich vierfach zurückzuzahlen, das wäre die Wiedergutmachung dafür, dass ich jemanden bestehle. Diebstahl. Wiedergutmachung von Diebstahl heißt, das Vierfache nochmal obendrauf. Also Zachäus, und da sieht man, dass diese Bekehrung, dieser Lebenswandel tatsächlich wirklich ganz tief und ehrlich ist. Er macht nicht das Minimum, sondern er legt nochmal ordentlich obendrauf. Er ordnet sich selbst nicht einfach als einen, der irgendwie seine Landsleute ausgenommen hat. Nein, er ordnet sich als einen ein, der seine Mitmenschen bestohlen hat. Über sein ganzes Dienstleben hinweg. Vierfach zurück. So. Im Lukas-Evangelium, da hören wir von Jesus vielfach, dass er ihm gekommen ist, um die Sünder zur Buße zu rufen und nicht die Gerechten. Die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Und immer wieder murren die Pharisäer und Schriftgelehrten und beschweren sich, dass er mit den Sündern zusammen ist und mit ihnen an einem Tisch Platz nimmt. Jesus sucht ja in ganz besonderer Weise die Außenseiter. Nicht die, bei denen alles schon rein ist. Die Außenseiter, bei denen ja irgendwie nicht so alles stimmt. Gehöre ich da dazu, zu den Außenseitern, wer weiß. Ein Stück weit tragen wir das ja alle in uns. Kein Leben ist perfekt. Niemand ist durch und durch anständig. Wir haben alle unsere dunklen Flecken und Gott kennt die. Und wie er uns gesucht und gefunden hat, so sucht er auch die anderen. Und jetzt kommt's. Wir sind nämlich an der Suche und dem Finden beteiligt. Das ist es. Wir sind von Jesus diejenigen, die jetzt auch selbst beauftragt sind, zu den Außenseitern hinzugehen und sie nicht noch weiter zu Außenseitern zu machen. Und das ist ja auch in unseren Gemeinden gar nicht so leicht, weil es dann doch diese unsichtbaren Barrieren gibt. Dann gibt es manche, die reden mit den einen nicht und die anderen mit den anderen. Und dann ist vielleicht vor Jahrzehnten hat jemand mal was zu mir gesagt, na gut, und seitdem habe ich nicht mehr mit ihm geredet. Ja, so, wir kennen ja die Funkländer, ist okay. Aber Jesus schickt auch uns zu suchen und zu finden. Die Rettung übernimmt er, da können wir ganz entspannt sein. Also, eine Ermutigung zur Dankbarkeit, zur positiven Lebenseinstellung, nicht mit dem Blick auf das, was mir fehlt, sondern auf das, was Gott mir schenkt. Und die Beteiligung an Gottes großer Mission, zu suchen und zu finden und zu retten. Amen.
Amen.
Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre uns, unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Amen.